ARD.
Immer und bei jeder Gelegenheit zuerst an sich zu denken. Ist das krank?
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und damit herzlich willkommen. Fangen wir mit der Begrüßung an. Die bezaubernde Herrin in der Runde.
Nina Weckert. Bin so froh, hier zu sein. Und der Gedanke macht mich jetzt schon wieder nachdenklich, denn ist es nicht gut, zuerst an sich zu denken?
Entschuldigung. Der Storybringer, den ihr aus dem Anfangssatz schon gehört habt, Maximilian Pollo.
Hallo, wenn ihr mich im Internet langweilt, dann werde ich zu Maximilian Trollux und vernichte euch. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe in letzter Zeit den einen oder anderen blöd daherredenden Kommentarschreiber so getrollt, dass, glaube ich, die haben sich zurückgezogen. Ich bin blockiert worden.
Ui.
Ui. Und du bist auch gefürchtet in der Taxibranche.
Oh ja.
Allerdings.
Und ja, meine Wenigkeit, Roman Lemke.
Geil, dass du da bist.
Ja, geiler Typ, danke. Fit.
Bald ja. Ein Uhu.
Ja. Das ist was, ein Uhu?
Unter 100 Kilo.
Ah. Mr. Konsumkompetenz in the room. Jo, in the room.
Wie viel fehlt dir noch?
Das letzte Mal, als ich auf der Waage war, war 102,3. Aber ich bin jetzt auch schon ein paar Tage unterwegs. Hm. Ich bin guter Dinge, dass wir so an den 100 schrammen, wenn ich wieder nach Hause komme.
Fein, 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 fein.
So, schreibt mal euer Gewicht in die Kommentare, jetzt.
Ja, follow. Was macht es?
Ey, ihr habt es schon gehört im Anfangssatz, heute geht es
um mich.
Darum.
Endlich.
Ja. Also ist das krank? Also ganz ehrlich, ich finde, es kann auch ganz gesund sein, erstmal an sich zu denken, bevor man an alle anderen denkt, weil dann weiß man, dass man mit sich im Reinen ist. Aber es gibt natürlich auch die Form, so, Alter, wo man andere abwertet mäßig.
Oder wo man vielleicht nur noch an sich denkt und die Bedürfnisse von anderen gar nicht mehr so die Relevanz haben.
Wusste man nicht, dass andere auch Bedürfnisse
haben. Wusstest du nicht, ne?
Ja, und wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht.
Ja, den Spruch fand ich auch immer sehr leibsam.
Das ist Hammer, kann ja nicht viel falsch sein.
Nee, klingt so.
Aber ich denke auch gerne an die Menschen, die ich liebe.
Ja, siehst du? Mich. Ja, jetzt checkt ihr langsam,
dachte,
wo die Reise hingeht.
Ich dachte, du sagst
so, du Idiot. Ja, jetzt checkt ihr, wo die Reise hingeht. Ich erzähle euch heute von einem Thema, das mich seit über einem Jahr massiv beschäftigt. Und das ist so ein bisschen so ein Herzensthema geworden, worüber ich auch in der nächsten Zeit viel sprechen werde, nämlich ich. Nein, es geht um Narzissmus. Was macht's denn mit euch beiden, wenn ihr dieses Wort hört?
Roman zuerst, möchtest du sagen?
Es regt mich zum Nachdenken an. Es erinnert mich an meine Familie, weil es dort Menschen gibt, deren eigenes Wohlbefinden vor allen anderen Gesetz war. Macht ein bisschen Angst, Opfer einer solchen Person zu sein, ohne es zu merken. Und selbstverständlich habe ich narzisstische Persönlichkeitsanteile in mir, die Überlebensstrategie sind und waren aus der Minderwertigkeit, die mir meine Familie beigebracht hat.
Ich liebe diesen Podcast.
Was löst es in mir aus? Also zum einen stört es mich, dass dieser Begriff Narzissmus momentan medial inflationär benutzt wird. Und ich bin sehr daran interessiert, die Abstufungen zu definieren, wann ist Narzissmus etwas Schädliches und wann ist Narzissmus eigentlich etwas, mit dem wir alle zu tun haben und was auch in gewisser Form normal ist, weil wir alle diese Anteile in uns tragen. Das ist der erste Gedanke. Mein zweiter Gedanke ist, ich selber habe einige traumatische Erfahrungen mit Narzissten gemacht, wo ich quasi sekundär betroffen von Narzissmus gewesen bin. Und das dritte ist, ich selber habe eine Menge narzisstische Züge, die dafür sorgen, dass mein Leben so gut funktioniert, wie es funktioniert. In mir streiten sich die Geister. Da sind viele Gedanken in verschiedene Richtungen.
Weißt du, was das Lustige ist? Als du gerade gesagt hast, sekundär von Narzissmus betroffen, war ich ja so, hä? Aber eigentlich aus dem Kontext ergibt sich, dass es Co-Abhängigkeit in Narzissmus, korrekt?
Genau.
Ah, spannend.
Bevor ich jetzt in die Folge starten möchte, wir werden den Narzissmus-Experten Deutschlands haben. Und mein Plan ist, diagnostizieren zu lassen. Also wir reden über meine Diagnose und wir gehen dann einmal durch, wie Narzissmus denn diagnostiziert wird. Und dann werden wir klären, ob diese narzisstischen Anteile, über die ihr gerade gesprochen habt, vielleicht pathologisch sind oder ob das vollkommen okay ist. Da kann natürlich jeder für sich entscheiden, ob er mitmachen will.
Wir werden auch helflich dann mitmachen.
Dann machen wir das nächste, Schatz, dann nächste haben wir Woche. Gucken wir mal. Bei mir selber bestand eine ganz starke Abwehrhaltung, wenn ich das Wort höre. Und zwar Modewort, so wie jetzt auch super viele Leute auf ADHS reagieren. Mhm. Im Sinne von, ey, wir hören es ja täglich, es nervt. Es nervt ganz viele Menschen, so ADHS hat ja jetzt praktisch jeder, dann braucht ihr euch nicht entschuldigen, dass ihr nervig seid, jetzt habt ihr einfach ADHS auf der Basis bei Erwachsenen, bei Kindern sagt man ja, hätte halt Sport, dann bräuchten Rebellier jetzt nicht so sein, anstatt dass ihr den Pillen in den Hals schmeißt, ist ja super und so. Das ist so ein bisschen der Vibe.
Belgier?
Belger.
Also. Die Mehrzahl, der Plural von du
ein Belgier.
Also, dann müssen die Belgier nicht so sein. Ich so, was, Alter?
Dann nennen die Belgier damit zu tun.
Die kenne ich nur vom Blumentopf.
Ich meine, in Berlin hat jetzt jeder einen narzisstischen Ex-Freund, durch dessen toxisches Verhalten geschädigt wurde. Und im Internet echauffieren sich dann irgendwie alle drüber, wie narzisstisch alle um sie herum sind.
Außer.
Ohne zu merken, wie narzisstisch sie sich selber gerade zeigen. Und ich wollte davon eigentlich nichts mehr hören. So. Und heute muss ich sagen, meine starke Abwehrhaltung, ähnlich wie beim ADHS, hat was damit zu tun, dass ich einen Teil von mir selber schützen wollte, den ich mir noch viel mehr als beim ADHS noch nicht eingestehen wollte. Ich meine, wir haben in der letzten Staffel schon immer wieder drüber geredet. Ich wollte eigentlich über diese Leute berichten und habe bei meiner Arbeit feststellen müssen, dass ich selber auf diesem narzisstischen Spektrum recht weit vorne liege. Das ist jetzt nochmal wichtig. Narzissmus, und der Satz kommt von Research Andy, Narzissmus ist wie Körpergröße. Jeder hat einen. So, also ob ihr jetzt 1,65 seid oder zwischen 1,65 und 1,82 oder ob ihr über 2 Meter seid. Das ist wichtig, wenn man auf diesen Kontext schaut. Und nachdem ich jetzt eine Experten eine Diagnose machen habe lassen, der in einer anderen Folge kommt, aber wahrscheinlich im Idealfall schon nächste Woche da sein kann, wenn man sich das jetzt anguckt und so und mit der Körpergröße, dann habe ich leider, oder was heißt leider, herausfinden müssen, dass ich Power Forward bei einer NBA Mannschaft spielen dürfte.
Power Forward ist ja
ist
eine Position. Center, nur noch getoppt vom Center.
Genau, sind nicht die allergrößten, weil das bin ich nicht. Aber ich bin
ein ausgewachsener.
Ich bin weit über 2 Meter.
Also ist, sowas hört man ganz selten von Max, dass er sagt, er ist nicht der allergrößte.
Ich bin nicht der allergrößte, weil sonst
das haben wir noch nie gehört.
Wisst ihr warum nicht? Sonst könnte ich das nicht sagen.
Das ja. Stimmt, aber
ich habe das jetzt erst gelernt, so unterwegs. Die ganz Großen, die können es gar nicht sehen.
Ja. Genau, die können es nicht sehen.
Aber das Lustige ist, ich meine, wir kennen die ja jetzt schon ein paar Jahre. Und sagen wir mal so, es hat Zeichen gegeben.
Kommt die nächste Frage. Wir sind so ein eingespieltes Team. Da steht, der Einzige, der darüber erstaunt war, war ich selber. Habt ihr einen Verdacht gehabt? Fragezeichen.
Nein.
Jetzt mal ehrlich.
Also pass auf, bestes Beispiel. Aktuelles Beispiel. Ich stehe im Taxi vom Hotel, sage ich, ich bin unten. Jo, ich komme. 10 Minuten später. Ich meine, das ist nicht weit, das ist eine Luftlinie 200 Meter. 10 Minuten später ist er da. Ja. So, aber ich sitze halt da und warte. Und der Taxifahrer, dem ist das egal, weil er verdient sein Geld. So. Ja, und ansonsten, ich meine, hey.
Habe ich gut ausgesehen, als ich gekommen bin? War es wert zu warten?
Also ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen gay wäre, dann vielleicht.
Okay, gut.
Für mich ist es noch schwieriger, denn ich habe selber viele narzisstische Züge, weswegen ich deine narzisstischen Züge nicht sofort als auffällig in meinem Kopf diagnostiziere. Und ein weiterer Faktor ist, ich kenne deine Frau und die Cat ist eine Meisterin darin, sich abzugrenzen, weswegen mir der oftmals so typische Leidensdruck, der in einer Beziehung mit einem Narzissten entsteht, nicht direkt aufgefallen ist. Mhm. Das hat viel auch mit deiner hervorragenden Partnerinnenwahl zu tun.
Witzig, da werden wir viel in der Folge drüber reden, weil das ist, glaube ich, eins der Dinge, die die Leute am meisten interessiert, Narzissmus betreffen. Mhm. Bei mir war so, ich wusste, ich habe ein großes Ego. Das war so mein Ding. Ich wusste aber nicht...
Groß oder gefährlich?
Oh, ich habe ein gefährliches Ego. Und das war für mich selber gefährlich, weil ich mein Leben halt fast beendet habe, so mehrfach. Mhm. Und das Ding ist, was ich nicht wusste, ist, wie sehr sich meine Art zu denken von der anderer Leute unterscheidet. Das ist eigentlich das Interessanteste, was mir dieses Jahr so aufgefallen ist. Es ist nicht mal mein Verhalten, sondern es ist die Art, wie ich die Welt sehe, wie ich andere Menschen bewerte, wie ich Entscheidungen treffe, was meine Grundannahmen sind, was mir Angst macht,
und
was mich kickt.
Ja, und wie du auch vielleicht Dinge legitimierst, die für andere Leute absolut nicht in Ordnung sind.
Vollkommen. Und eben auch, was mich motiviert und was mich sauer macht. So, das ist, das entscheidet sich grundlegend von dem, wie andere Menschen, die eben nicht so weit auf diesem Spektrum außen liegen, die Welt wahrnehmen. Und da stellt sich die Kernfrage unserer Staffel.
Ist es krank?
Ist es krank?
Bam. Ey, aber auch an der Stelle sei mal eine Sache gesagt. Ich bin ja nun niemand, der sich wirklich intensiv mit wie entstehen Dinge auseinandersetzt und glaube, gut beobachten zu können und gut Fragen zu stellen. Was ich bei dir immer sehe und auch bei dem Thema, sonst würdest du nämlich wirklich nicht darüber reden, ist, du hast Bock, als Mensch zu wachsen und auch aus deinen Herausforderungen herauszuwachsen. Ob das nun die kriminelle Vergangenheit war, ob das das ADHS ist, mit dem du lernen musstest, umzugehen, ob das die PTBS ist. Du hast einen fetten Rucksack voll Scheiße, sind wir mal ehrlich. Mhm. Oder jetzt auch das Narzissmus-Thema. Du hast Bock, da rauszuwachsen, um besser zu werden, um humaner zu werden, um als Mensch zu wachsen. Und ganz ehrlich, das ist einer der Hauptgründe, warum ich dich als einen meiner Freunde bezeichne.
Oh, das ist echt, gerührt bin ich.
Ich gehe auch noch ein Stück weiter. Ich finde, das sorgt dafür, dass ich dich und viele andere dich sehr respektieren, weil du die Verantwortung übernimmst für den Rucksack, den du trägst. Und das sagen wir ja auch im Podcast so oft. Der Rucksack, den wir anhaben, der ist ja erstmal einfach da. Den haben wir uns vielleicht nicht ausgesucht und viele Dinge, die passieren, Sachen, die da reingeflogen sind, wollten wir nicht mit uns tragen. Aber es ist unsere Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Und da trennt sich das Ganze oft von den Menschen, die wir dann als krank abstempeln am Ende des Tages und die die Verantwortung übernehmen und vielleicht ein gesundes Leben damit führen können.
Mhm, absolut.
Du hast ja jetzt das Label Self-Aware Narcissist, also jemand, der sich dieser Problematik bewusst ist. Wie geht's dir damit, mit diesem Label?
Es ist das, was ihr gerade gesagt habt eigentlich. So dieses, okay, ich versuche Self-Aware, ich hätte auch Self-Aware ADHDler oder Self-Aware Gangster.
Mach nochmal für die, die kein Englisch sprechen.
Genau, Self-Aware heißt, sich selbst bewusst sein, etwas zu haben. Und das ist das, was die Nina gesagt hat, so, wir haben nicht die Schuld für den Rucksack, aber wir haben die Verantwortung. Und wenn da, wie du gesagt hast, ein krasses Pack drin ist, wo man so fast schon eine Bombe drin, weil bei mir kommt auch noch die dissoziale bzw. die antisoziale Persönlichkeitsstörung hinzu, wo ich halt volle Punktezahl habe.
Wir haben so über Körperchemischörung gesprochen.
Das ist alles und das sind alles Dinge, die, das ist, als hättest du eine Bombe im Rucksack. Und für die bist du halt verantwortlich. Und das ist so das, was ich mit diesem Self-Aware Narcissist Label hoffe erfüllen zu können für diese Thematik. Und wie beim Gangster sein oder wie beim Aufhören kriminell zu sein, wie beim ADHS, wie wir es versuchen, wie bei Drogen, wie wir es versuchen, könnten wir es schaffen, wenn wir es ideal machen, ein Vorbild zu sein. Mhm. Und dann im Bereich Narzissmus, wir werden es, wenn es klappt, im nächsten Jahr sehen, dass wir wirklich vielen Menschen helfen können.
Ja.
Und tatsächlich ist das, ich helfe mir, indem ich dann anderen Leuten helfe. Und das wäre ideal. Problem, ich habe jetzt vor kurzem bei Arte ein Interview gehabt, das erste Interview dafür. Psychologin hat das Interview geführt. Ich habe gemerkt, die war super interessiert, weil die halt nie jemanden da sitzen haben.
Ja, weil Narzissten...
Der sagt, ja, ich denke zuerst an mich. Und wenn du mich fragst, wie toll ich bin, sage ich, ja, sautoll halt. Und du bist auf jeden Fall weniger toll.
Aber ist doch auch logisch, wer begibt sich denn freiwillig in die Höhle des Löwen?
Und sie hat angefangen zu reden und so. Und dann habe ich gemerkt, shit, Mann, das ist richtig, fällt mir richtig schwer. Und das ist komisch, weil ich rede seit 10 Jahren drüber, dass ich Leute ausgeraubt habe, Drogen verkauft habe. Und jetzt fällt es mir so schwer, diese Fragen zu beantworten und mich nicht wie ein Stück Scheiße dabei zu fühlen. Weil basically sage ich, ja, ich bin ein Arschloch. Halt voll, ne? Also wenn es jetzt geht, wer an dem Schiff hat am meisten verdient zu überleben, ey, ich bin zutiefst überzeugt, dass ich es bin. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mich aufs Rettungsboot dränge, aber ich bin sicher, dass kein besserer da aufs Rettungsboot ist. Und das ist ein Problem. Und dann habe ich gemerkt, so während sie mich dann nur gefragt, ich so, oh fuck, das ist ja sau unsympathisch.
Ich will gar nicht so sein.
Und deswegen bin ich euch froh, dass ich heute drüber reden darf. Und will anfangen mit diesem, was ist denn das überhaupt? Und wir haben gesagt, wir wissen eigentlich, wir sind alle in einem gewissen Maße narzisstisch. Wenn wir beginnen, vor allem kleine Kinder, dann nennt man das den primären Narzissmus. Das heißt, ein kleines Kind kümmert es null, ob die Mama gerade müde ist, ob die jetzt unbedingt mal ein Stündchen Ruhe haben muss. Wenn das Kind Hunger hat, schreit es. Die denken dabei nicht an andere. Und das ist wichtig,
Überlebenswichtig.
So überlebenswichtig. Und bei einem gesunden Verlauf löst sich dieser Narzissmus Stück für Stück auf und Kinder entwickeln das, was wir Empathie nennen.
Mhm.
Und sie verstehen, ey, ich bin nicht allein auf der Welt, die Mama braucht vielleicht jetzt mal kurz Ruhe oder irgendwas. Wenn es aber Störungen in dieser Entwicklung gibt, dann entsteht der sekundäre Narzissmus.
Und der sekundäre Narzissmus, habe ich vorhin das richtig verstanden, ist sowas wie eine Co-Abhängigkeit oder ist das...
Nee, das hat die Nina geprägt, das ist, sie leidet sekundär unter Narzissmus.
Ah, okay, tschüss.
Der sekundäre Narzissmus ist die Fortsetzung des Primärnarzissmus und das ist eigentlich dann meist schon der pathologische Narzissmus bei den Erwachsenen. Das ist das, was unangenehm auffällt. Wenn man jetzt so fragt, wie kann das kommen? Dann haben wir im Buch, wirklich nach 10 Monaten Arbeit, sind wir auf den Satz gekommen, zu viel vom Falschen oder zu wenig vom Richtigen in der Erziehung.
Ich habe seit Jahren die Grundannahme, vielleicht können wir es aufklären, dass Narzissmus in Wirklichkeit ein extrem komplexer Minderwert ist, der hinter einer riesigen Mauer aus Stärke versteckt ist.
Nein.
Okay.
Es ist eine Form von Narzissmus. Er kann sich so äußern.
Mhm.
Aber Narzissmus ist immer Unreife. Also das wird uns der Experte, dessen Namen wir noch nicht sagen, würde uns das noch besser erklären können. So, der hat wirklich die perfekten Worte dafür. Aber basically geht es darum, das, was du gesagt hast, ist eine Möglichkeit, wie es passieren kann.
Mhm.
Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, ein Kind mit Zuneigung und Lob zu überschütten. Und dieses Kind wird zu Hause auf Händen getragen, ist das allertollste Einzelkind der ganzen Welt. Und dann irgendwann kommt es in die Schule.
Oder nach Sylt.
Und plötzlich merkt es, ey, ich bin gar kein wunderschönes Jahrhunderttalent, sondern ich bin Kacke in manchen Fächern, die anderen Kinder mögen mich gar nicht. Und dann hast du dieser innere Konflikt ist dann so ein ganz hübscher Nährboden für Narzissmus.
Mhm.
Der aber nicht darauf basiert, dass das Kind nicht denkt, weißt du, wie ich meine?
Ja,
das denkt, ich bin der Tollste. Kriegt es aber in der Welt nicht gefeedbackt. Es ist der Konflikt, der es auslöst. Das andere Extrem wäre Kinder, die von ihren Eltern zum Beispiel
zu wenig Liebe
oder gar nicht als Individuen gesehen werden, sondern nur eine Verlängerung des Egos sind.
Mhm.
Diese Kinder haben dann nie eine eigene Persönlichkeit entwickelt, für die man sie mag. Für die sie verdient haben, geliebt zu werden. Für die sie, whatever.
Ja, du musst eine Maske sein.
Die sind dann einfach irgendwer.
Genau.
Auch das sind wunderbare Narzissten.
Mhm.
Narzissmus, wie gesagt, ist nicht immer pathologisch. Wir müssen verstehen, dass zwischen Narzissmus und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung unterschieden werden muss. Wenn davon Betroffene unter ihrem Narzissmus leiden oder andere leiden lassen, das hat uns die Nachla Saime auch so gut gesagt, dann sprechen wir erst von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also nur Leid führt zur Krankheit.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass, also ich gehe mal davon aus, dass das meiste Leid in der Regel, hatten wir ja mit ihr auch, in Beziehungen stattfindet. Das ist ja erstmal egal, was für eine Art von Beziehung das ist. Das bedeutet aber auch irgendwie, also um zu wachsen, muss ich ja gespiegelt bekommen, dass mein Gegenüber leidet. Weil ich selbst erkenne es ja gar nicht.
Ja. Großes Problem, Riesenthema im Buch. Ich habe so ein bisschen True Crime gemacht. Ich habe 8 Fälle skizziert von Narzissten, die halt schwerste Straftaten begangen haben und bei denen der Narzissmus meiner Meinung nach ausschlaggebend war für das Verbrechen.
Mhm.
Und 2 davon sind Beziehungstaten. Und bei dem einen ist es die Narzisstin, die tötet und beim anderen ist es der Narzisst, der tötet. Und ich habe diese 2 Fälle genommen und es war genau das, was du gesagt hast, so dieses, ey, warte mal, da müsste es ja fast am auffälligsten sein. Und dann habe ich natürlich zu mir selber geguckt und habe eben gesehen, also diese Diagnose ist kein Joke. Wenn die Diagnose zutrifft, bist du toxisch.
Mhm.
Du bist extrem toxisch für deine Umwelt. Und natürlich vor allem für PartnerInnen. Und jetzt, ich werde auch übrigens hier nicht jetzt durchgendern. Ich werde es versuchen an den Stellen, an denen es mir auffällt, an denen nicht. Es gilt für Männer und Frauen.
Cool, schreibt eure Beschwerde in die Kommentare.
Genau, bitte ans SWR, an die Öffentlichen, direkt an den Rundfunkbeirat.
Nein, wir brauchen Kommentare, in die Kommentare.
Bundestag, an den Bundestag. Also schreibt die Friedrich Merz, ihr seid unzufrieden. Wenn wir jetzt auf Social Media schauen, dann hören wir von Ex-Partnern wie so Formulierungen wie einen Narzissten überleben.
Ja.
Das ist so, das ist ganz, ganz häufig. Und auf einschlägigen Kanälen erfahren wir, wie manipulativ, wie toxisch und wie schrecklich Narzissten sind. Und ich musste echt schlucken. Ich saß da so, fuck, ich will nicht, dass Cat leidet. Und dann schaue ich sie mir so an. Dann lasse ich mich so zusammenscheißen von ihr und denke mir, warte mal, die macht gar nicht den Eindruck, als würde sie sich so dahin siechen. Und dann haben Research Engine und ich angefangen zu graben. Wir haben nachgesehen, wieso scheint es ihr ganz okay zu gehen und wieso gehen andere zugrunde? bin ich nicht so schlimm, war mein erstes, vielleicht bin ich ja gar nicht so, vielleicht bin ich ja das Tolle.
Gott sei Dank, alles
halt so. Ich bin ja nicht. Und so je tiefer ich grab, desto mehr finde ich raus, dass es halt nicht an mir liegt, weil ich tue genau, was Narzissten tun. Mhm. Und man muss sagen, klar habe ich diese 20 Jahre Therapieerfahrung, Persönlichkeitsarbeit und ich versuche kein Arschloch zu sein. Es gibt Leute, die mit Absicht, die drauf scheißen. Aber gerade in stressigen oder in unangenehmen Situationen kommt das eins zu eins durch. Nur weil ich dabei lächle oder danach wieder verträglich bin, macht es das nicht wirklich besser. Ich meine, ihr habt es beide bei mir auch schon erlebt, nicht nur einmal. So, ein ganz, ganz klassisches Beispiel bei mir sind Schuldzuweisungen. Wenn ein Streit eskaliert oder irgendwas Dummes passiert, ich fange sofort an, Schuldige zu suchen. Mhm. Und das darf nicht ich sein.
Natürlich nicht.
Es muss jemand anders sein.
Die Deutsche Bahn.
Egal. Der Watson hat in Florenz ein Spielzeug gefressen, so. Cat und ich waren 50-50 schuld, so. Und trotzdem, mein erster Impuls war, schieb auf sie. Sie war's. Sie hat nicht aufgepasst, weil sie hat in diesem entscheidenden Moment hat sie nicht aufgepasst.
Eigentlich ist keiner von euch beiden schuld.
Das habe ich auch.
Das ist immer, was alle denken. Nur, wo ist die Grenze? Zum Beispiel bei mir war dann so, ich weiß, ich brauch's nicht sagen, weil es stimmt erstens nicht und zweitens, damit mache ich die Situation nicht besser. Wir sind jetzt beide die ganze Nacht beim Tierarzt, der Watson wird heute operiert, unter Umständen stirbt er. Sollte ich sagen, du hättest besser aufpassen sollen?
Auf keinen Fall. Das ist richtig.
Genau.
Ich sag dann so, ich war's nicht, das musst du gewesen sein.
Ich darf's auf keinen Fall sein.
Und das ist viel besser.
Das Problem war, ich reiß mich dann so zusammen, ich weiß es intellektuell, ich würde es bereuen, es zu sagen. Ich schaff's, aber meine Gedanken kehren immer wieder dorthin zurück, zwanghaft.
Wie ein Zwang ist, aussprechen zu müssen.
Es muss kommen, ich muss es sagen. Und dann auf dem Weg zur Tierklinik verfahren wir uns zum zweiten Mal und pam, ich sag's.
Da reißt also, dann die Schuhe, die es gerade noch zusammengehalten
hat. Es war gar nicht mehr. Und dann ich so, ey, hättest du nicht, dann hätten wir nichts. Weißt du schon? Und dann wieder schon, ich so, ey, das gibt's doch nicht, dass ich das mache. Ich arbeite mein Leben lang dran. Es ist mein liebster Mensch, ich darf das nicht sagen. Und ich mein's auch nicht so. Nur jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen.
Krass, ich bin gerade so bei mir, dass ich das gar nicht zugehört habe. Aber da war viel drin und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, mach ich das auch? Und ja, aber nicht auf die Art. Ich versuche natürlich die Schuld von mir wegzuweisen, wer will schon gerne Schuld haben, ich habe mein ganzes Leben lang Schuld gehabt, da will ich nicht mehr. Aber ich versuche das so oft, ist ja nicht schlimm. Also weißt du,
das ist aber nett.
Ist ja nicht, das kann ja jedem mal passieren, aber mir ist es nicht passiert.
Ah, ja, geil. Aber geil. Sau interessant.
Das ist so spannend.
Das ist witzig.
Ja, krass. Also, aber ich mag das Konzept von Schuld halt.
Es ist auch ein menschlicher Impuls. Und rechnen wir es komplett runter, der Letzte, der hingeschaut hat, ist schuld. So, nur interessiert. Also es geht.
Es ist so irrelevant für die Situation.
Es bringt gar nichts und sie ist nicht schuld. Ich mache das aber. Ich mache diesen unfairen Müll. Ich mache das. Es kommt aus meinem tiefsten Inneren. An mir liegt es also nicht, dass Cat noch kein Häufchen Elend ist. Und ich sage euch, woran es liegt. Es liegt an ihr. Du hast es schon gesagt, Nina. Und sie hat die perfekte Persönlichkeitsstruktur, um neben einem Narzissten zu bestehen. Und was wir jetzt machen, ist, wir schauen schnell diese Punkte an. Also. Narzissten werden sau unfair beim Streiten. Sie werden immer versuchen, anderen die Schuld zu geben. Und wenn ihr jetzt eine Person seid, die extrem harmoniebedürftig ist, die schnell denkt, ey, weißt du was, doch jetzt eigentlich auch scheißegal, wer jetzt Schuld hat, der regt sich auf, ist mir eigentlich wurscht, Hauptsache wir haben jetzt hier nicht so ein Geschrei, ich will einen schönen Abend haben. Dann kann es sein, dass ihr an so einer Stelle einlenkt. Jetzt nicht so eine schlimme Stelle, wie der Hund stirbt, aber so kleine Sachen. Mhm. Warum sind wir zu spät? Warum ist das? Und dann lenkt ihr ein. Und wenn ihr das aber tut, weil das eure Persönlichkeitsstruktur ist, dann füttert ihr den Narzissten. Dann füttert ihr diesen dunklen Teil. Mhm. Und ich bin so strukturiert, egal wie viel ihr mir davon gebt, es wird nie sein, dass ich sage, ja, beim nächsten Mal übernehme ich jetzt, sondern ich bekomme Recht, ich verlange nach mehr.
Ja. Und okay, das ist ein Unterschied.
Wenn ihr jetzt glaubt, jetzt lenkt der dann auch, ich lenke hier mal ein um des Friedens willen, dann wird's nicht besser. Ihr liegt falsch. Es gibt kein Genug, keinen Frieden. Kann es nicht geben. Untherapierte Narzissten bemerken diese Anstrengung nämlich nicht mal.
Nein.
Die bemerken nicht, dass ihr jetzt eingelenkt habt um Frieden willen, sondern ihr seid schuld. Und ich finde sofort eine neue Angriffsfläche.
Ja.
Im nächsten Satz. Und es wird euch nichts bringen.
Das Einlenken wird quasi wie eine Schwäche dargestellt.
Ich würde nicht mal so weit gehen. Ich würde einfach sagen, richtig, du hast gehandelt, wie du solltest, weil du bist ja schuld.
Ja, du bist schwächer als ich. Ich bin kontrollierter Mehrwert, hab's mehr drauf, was auch immer.
Mach nicht so viele Fehler.
Ja.
Und mein einziger Gedanke in dem Moment ist, hör auf, Fehler zu machen. Nicht, weißt du?
Ja.
Oh, jetzt bin ich erleichtert.
Und
das mache ich nicht.
Natürlich nicht. Und du wirst auch, also wenn wir den Test machen, ich will jetzt nicht das schon vorwegnehmen, aber es würde mich wundern, wenn du da sehr hoch scorst.
Mich auch bei dir.
Also, es wird nie genug sein. Merkt euch das. Mit jedem nachgeben, weil was passiert? ihr verzichtet ja auf eure eigene Realität. Ihr wisst, dass ihr gar nicht schuld seid.
Ja.
Ihr macht es ja nur um des Friedens willen. Mit jedem auf die eigene Realität verzichten und sich dem Narzissten anpassen, wird es schlimmer. Und am Ende werdet ihr dafür kritisiert, wie er esst, wie er aussieht
oder
wie er verfickt nochmal atmet.
Steht sogar da.
Ja.
Digga, das ist so. Das ist so crazy, weil das sind genau so Sachen, die habe ich als Kind oder als Jugendlicher innerhalb meiner Familie erlebt, kritisiert, dass entweder ich oder andere kritisiert wurden für Nichtigkeiten, nur weil der oder diejenige irgendwie schlechte Laune hat. Ne?
Das Schlimme ist, als Kind kannst du dich nicht wehren. Mhm. Du wirst nachgeben, du wirst zermalmt werden. Weißt du, als Erwachsener, und das ist nämlich das.
Also du bist schuld, weil du existierst. Also, das Gefühl hatte ich lange.
Als Erwachsener hast du in einer Beziehung mit einem Narzissten zwangsläufig irgendwann das Gefühl, dich selbst zu verlieren. Teile von dir gehen verloren. Als Kind hast du gar nicht die Chance, eine eigene Identität auszubilden. Mhm.
Ja, klar.
Das ist übrigens ja wieder der Nährboden für die nächste Persönlichkeitsstörung.
Yes.
Oder auch den Narzissmus, Konsumstörung, alles.
Ja. Erinnert ihr euch, dass wir hatten ja mal die Episode, wie ich mit einem 20 Jahre alten Kumpel aus der Vergangenheit mich getroffen habe. Der hat ja wortwörtlich gesagt, Diggi, ich kenne eigentlich nur die Maske, Roman.
Mhm.
Ich wusste gar nicht, wer du bist. Wir kannten alle nur die Maske.
Mhm. Narzissten produzieren Persönlichkeitsstörungen, Substanzgebrauchsstörungen, kranke Menschen.
Mhm.
Einer der Hauptgründe, warum ich keine Kinder habe.
Mhm.
Kat kann es zum Beispiel nicht passieren. Warum? Sie wird ihren Standpunkt, ihre Realität bis aufs Blut verteidigen. Von wegen, ich bin schuld mit dem Spielzeug. Alter, du hast auch Augen im Kopf, wieso passt du nicht auf? Ich werde es niemals kriegen. Und das heißt, sie zieht sich nicht zurück. Sie wird nie Frieden schließen. Sie ist ein Scheißdreck harmoniebedürftig. Und wenn der Preis heißt, etwas zu verleugnen, wovon sie überzeugt ist, kein Frieden mit ihr.
Mhm.
Props. Klar, mag die auch Harmonie, aber nicht um jeden Preis.
Ja, Props an Kat.
Und nochmal, das hier ist keine Bewertung. Also ich verstehe, dass du ihr Props gibst, weil das ist auch ein schöner Zug. Aber
nee, sich wert.
Es darf keine Bewertung von Persönlichkeit sein. Wenn ihr nicht so seid, wenn euch Harmonie wichtiger ist als Recht haben, oder Harmonie wichtiger ist als die Wahrheit, dann seid ihr genauso feine Menschen. Dann ist es genauso cool. Nur ihr dürft nicht in die Nähe von jemandem wie mir kommen.
Das zumindest
nicht meiner untherapierten Form.
Ist schon klar, dass ich das nicht ausdrücken muss.
Nur die Leute selber denken jetzt vielleicht so, weißt du, ich bin, aber so, ich mach das und ich will nicht schlechter sein. Und
okay, check.
Mir ist nur wichtig, dass nicht, dass du es gesagt hast, sondern die Leute machen es selber mit sich.
Ja.
Wenn ihr harmoniebedürftig seid und euch Harmonie wichtiger ist als was war jetzt wirklich, ist es vollkommen okay. Es gibt Menschen, die mit euch viben. Nur geht nicht in die Nähe von Leuten, die das ausnutzen. Oder was heißt nutzen? Ich mache es ja auch nicht absichtlich. Ne? Ich will mich ja jetzt auch nicht viel schlechter machen. Das ist halt meine Struktur. Das zu verstehen ist wichtig, denn jeder handelt in so einer Situation individuell. Und es ist nicht schlecht, nicht wegen jedem Mist streiten zu wollen. Es ist nur im Umgang mit Narzissten saugefährlich.
Sehr, und es ist bei euch, also bei Kat und dir, eben was die Bindungstypen betrifft, ein gutes Match. Mhm. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es nicht matcht mit einem Narzissten.
Warum? Weil der Narzisst zieht diese Personen, die ich jetzt beschreibe, an wie das Lichtmotten.
Ja.
Ist so.
Bevor du auf die Beschreibung gehst, weißt du, am Anfang der Beziehung zwischen Jenny und mir, ich kannte das aus meinen vorherigen Beziehungen, dass ich hatte immer das Sagen, ich habe immer das Recht bekommen, ich habe gemacht, was ich wollte. Ne? Und ich habe ja in einer der irgendwelchen Episoden mal gesagt, und am Ende wurde gefickt. Und da habe ich das erstmal Widerstand gespürt und das fand ich auch gut. Das fand ich total gut, Widerstand zu bekommen und auch mal eine Grenze aufgezeigt zu kriegen, so hey, pass mal auf, so ist es hier nicht. Wenn du hier Scheibe spielst, dann gibt es uns nicht.
Mhm.
Wieder ein Argument dafür, dass du eigentlich kein Narzisst bist,
oder? Ja,
das spricht
aber auch für ihn. Also er hat einen narzisstischen Anteil, sonst würde er nicht hier sitzen. Jeder, der in den Medien irgendwo ist, muss, wir haben ja dieses, er muss denken, dass das, was er sagt, wichtig ist.
Ja.
Weil sonst, zwar nicht immer.
Ja, viele, ist ja auch.
Genau, ja, ist ja auch. Siehst du, aber denkt nicht jeder. Es denkt nicht jeder. Viele Leute setzen sich nicht vor ein Mikrofon.
Ja.
Die kennen wir bloß nicht, aber die gibt's.
Beispiel, mein Bruder möchte nicht in den Podcast kommen, obwohl er sehr viel Spannendes zu erzählen hat, weil er denkt, es interessiert niemanden.
Bumm. Also dieser Narzissmus ist ja bei dir schon da, nur du bist halt kein Hurensohn und du hast halt keine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das ist es. Die ist die Kombi. Kommen wir gleich drauf. Wichtig, wenn ihr anfangt, euch zu verbiegen, passiert was ganz Furchtbares. Das, was die Nina gesagt hat. Ihr werdet euch auflösen. Ihr verliert eure Identität und am Ende seid ihr eine Hülle, die versucht, es einem Narzissen recht zu machen. Und warum ich euch das erzähle, wie gesagt, es ist nicht um Schuld zuzuschieben, vor allem nicht den Leuten, die unter Narzissten leiden. Es geht darum, euch zu warnen, damit ihr früh erkennt, in welche Gefahr ihr euch begebt, wenn ihr eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur mitbringt, die ihr halt einfach habt. Und es ist nicht gut oder schlecht, sondern ihr selbst kennt euch am besten. Mhm. Und da sind wir beim nächsten Punkt, wenn nämlich dieses sich im anderen auflösen, das ist für Cat ein absolutes No-Go. Mhm. Die will sie selbst bleiben. Der erste Satz, den ihre Mutter mir gesagt hat, den sie von ihrer Tochter im Kopf hat, war Katharina selber.
Oh.
Wenn man über sie was machen wollte, irgendwie, dann hat dieses kleine Kind die Hand gemacht und hat gesagt, nein, Katharina selber. Ich mache meinen Scheiß allein. Sie ist extrem selbstständig und will das auch bleiben. Jetzt gibt's aber Menschen, und wieder ohne Wertung, die sich wünschen, in einer Beziehung komplett mit dem Partner zu verschmelzen. Und es ist okay. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch
das ist ein wunderschöner Gedanke. Ja. Ja.
Das ist doch was Schönes. Nur solche Menschen sind in großer Gefahr, wenn sie eine Beziehung mit einem Narzissten eingehen, denn der wird mit ihnen verschmelzen. Nur eben nicht zu gleichen Teilen, auf Augenhöhe, sondern zu seinen Konditionen. Und am Ende wird nichts von euch übrig bleiben. Das ist also unabdingbar, wenn ihr mit Narzissten rumhängen wollt, weil die haben ja auch was. Es ist schön, mit so jemandem rumzuhängen, kann es sein. Dann ist es unabdingbar, dass ihr sehr selbstständig sein wollt. Wenn ihr nur als wir denken und leben wollt, Finger weg von narzisstischen Partnern. Mhm. Wenn es der richtige Partner ist, der gerne in dem Wir denkt und für den Wir auch heißt, wir beide gut. Wir beide
gleichberechtigt.
Was willst du? Das will ich dann, morgen willst du, was ich will. Dann ist es schön, Spaghetti. Ihr müsst es nur wissen. Heute Spaghetti, morgen Salat, keine Ahnung. Wer noch gefährdet ist, und das macht es ganz besonders traurig, weil diese Menschen liegen mir am meisten am Herzen von allen Menschen auf der Welt, sind besonders empathische Menschen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass der Narzisst oder die Narzisstin im Kern eine zutiefst verletzte Persönlichkeit ist. Die Störung des Narzissmus ist eine Reaktion auf ein Entwicklungstrauma.
Das meinte ich davor.
Ja, das stimmt ja auch.
Und du meintest das mit Unreife.
Unreife, das ist ein Entwicklungstrauma. Ja. Die haben aufgehört zu reifen aufgrund dieses Traumas.
Ja.
Und es ist etwas Schreckliches passiert. Und Empathen spüren das. Hm. Die sehen, ey, da ist jemand, der leidet. Auch wenn du dich nach außen hin wie ein Monster verhältst. Ich sehe, was du wirklich bist, nämlich verletzt. Du bist ein krankes, kaputtes Kind. Und dieses Mitgefühl kann dann dafür sorgen, dass sie eben länger bleiben, mehr Schmerz ertragen, mehr Demütigungen hinnehmen, Rechtfertigungen finden, weil sie wissen, tief in ihm meint er oder sie ist doch nicht so.
Sich aufopfern für den gebrochenen Menschen.
Täter.
So ist es.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Und da haben sie ja recht, Narzissten sind bemitleidenswert. Und das ist auch eins der Themen, an denen Cat arbeiten musste, weil am Anfang, die ist so empathisch und die hat sich am Anfang für jedes meiner Probleme verantwortlich gefühlt.
Mhm.
Und der Narzisst ist in dieser Hinsicht ein Fass ohne Boden. Ich habe unendlich Probleme. Weißt du, niemand ist leichter gekränkt als ein Narzisst.
Oh ja.
Und wenn du dich jetzt für meine Probleme verantwortlich fühlst, dann wirst du sehr schnell keine Zeit mehr für deine eigenen haben.
Mhm.
Weil ich bedanke mich ja dafür zum Beispiel so. Ne? So trotzdem, wenn ihr das anfangt, das hat die Cat feststellen müssen, passiert bei mir was ich nicht absichtlich mache, sondern ich fange an, dir die Schuld zu geben.
Ganz genau, die Erwartungshaltung.
Ich schieb die Scheiße rüber und dann klappt's nicht und dann bist du schon.
Yes.
Yep.
Aufpasse, wenn ihr empathische Problemlöser seid, Narzissten werden niemals satt.
Im Übrigen gilt das, also falls jetzt irgendwie Menschen zuhören und sagen, boah, Glück gehabt, dass ich kein Narzisst habe. In ganz normalen Beziehungskonstrukten gilt das auch. Lasst euch nicht jede Scheiße aufbürgen.
Ja.
Ne? Ihr seid nicht verantwortlich. Also klar, jeder ist irgendwie zu 50% für eine Zwei-Personen-Beziehung verantwortlich. Aber ihr seid in erster Linie zu 100% für euch verantwortlich. Und ist auch nicht eure Aufgabe, dass es dem anderen gut geht.
Ja, und vielleicht gerade nochmal als Reminder nach draußen. Ich weiß, dass es vielen, vielen Frauen so geht, die meisten Dinge auf dem Appellohr zu hören. Auch wenn nicht alles ein Appell ist.
Oh, danke. Weil wenn ich sage, ich habe jetzt Bauchweh, heißt es nicht Google, was ich jetzt nehmen kann.
Bring mir Medikamente, mach mir einen Tee.
Dann würde ich das sagen. Und das, ich musste das bei der Kette auch lernen, so dass ich so Sachen wie, eigentlich hätte ich gerne mal wieder ein Fahrrad, dass die mir eins kauft. Yes. Und ich aber vielleicht gar nicht Fahrrad fahren will, da muss man vorsichtig sein, weißt du so? Also das, da muss ich vorsichtig sein. Und da haben wir uns beide entwickelt. Nur dieses empathische Helfen wollen ist halt wunderschön, wenn du jemanden hast, der manchmal nur ein bisschen Hilfe braucht und dann wieder selber übernimmt, dann ist es ja geil.
Dann ist es das schönste, liebevollste, ist eine Love Language
dann
eigentlich.
Dann bist du der den Impuls geben kann, dass der andere sein Leben selbst in die Hand nimmt.
Ja, muss halt wirklich, und wenn ich das richtig verstehe, ich denke mal wieder in Bildern, wir hatten ja schon über Delfine, Eulen, Wale und Haie gesprochen. Eine beschissene Kombi ist ein Wal, der allen helfen will und ein Hai, der alles nimmt.
So. Dann wird er dich abnagen halt, bis nichts mehr übrig ist. Besonders auffällig oder besonders gefährdet sind Personen, die ganz früh Parentifizierung erfahren haben. Parentifizierung ist, du wirst als Kind zu einem Elternteil gemacht.
Oh yes.
Also du hast Eltern oder bist alleinerziehende Mutter, die aber nicht da ist, nichts auf die Reihe kriegt. Oder bei vielen Leuten ist es auch zum Beispiel, die Eltern können nicht mal was dafür, sondern zum Beispiel, der Vater stirbt, überraschend. Plötzlich ist die Mutter komplett überfordert mit den drei Kids, hat ein Jahr, in dem sie taub ist, nicht empfänglich ist, nicht weinen kann, nicht. Jetzt überspringt die älteste Tochter ein, zum Beispiel. Genau. Das wäre das klassische Beispiel. Dann hast du irgendwie eine 13-Jährige oder eine 12-Jährige, die plötzlich den Haushalt schmeißt. Ist auch 15, 16, ist immer zu jung. Und diese Personen, die verhalten sich in diesem Setting später besonders zwanghaft.
Ja.
Weil das triggert natürlich diese Kindheitsdinge. Und ich habe doch schon mal funktioniert. Ich kann das doch. Und jetzt hast du dieses Fass ohne Boden. Das nimmt und nimmt und nimmt. Und es wird nie aufhören.
Vor allen Dingen, überleg mal die Nachkriegsgeneration. Da war es auch ganz so normal, dass die zwei Kinder haben. Und sobald die irgendwie in der Lage sind, passt das ältere Kind auf das jüngere Kind auf, damit die anderen beiden da raus sind aus der Nummer.
Ja, am besten erzählt die Mutter dann noch die schlimmen Sachen, die der besoffene Vater macht, der 16-jährigen Tochter. Die wird dann noch die beste Freundin. Irgendwie. Ja. Und
der Kummerkasten.
Die Hilfe, die wir bei Sichtweisen umsonst angeben, heißt nicht umsonst Kummerkasten. So, nochmal, ne, um uns wieder abzuholen. Ich bin dabei zu beschreiben, welche Personen absolut ohne eigene Schuld komplett zugrunde gehen, neben einer Person wie mir. Was mir nicht leicht fällt, weil ich immer noch nicht glauben kann, dass ich so bin.
Und du willst ja auch eigentlich nicht diesen Schaden anrichten.
Aber es ist halt auch ein Tanz. Und da sind wir wieder bei einem meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich auch, die Geschädigten können Verantwortung übernehmen. Und zwar zu sagen, okay, warte, was ich gerade hier lerne, heißt, ich sollte nicht in die Nähe von so einem Mann in einer Liebesbeziehung kommen. Und nicht genau mir so, halt, weißt du, ich meine?
Nicht genau so einen wieder aussuchen.
Was ihr nämlich tun werdet, ist, der Typ will vielleicht auch gar nicht so sein. Sondern es beginnt Schritt für Schritt für Schritt. Ihr geht zusammen. Und nur das Problem ist, ihr seid am Schluss das Opfer. Definitiv.
Genau.
Und er wird am Schluss Täter oder sie, also der Narzisst oder die Narzisstin wird Täter sein. Jetzt kommt noch einer der letzten Punkte, glaube ich, den ich habe, der mir aufgefallen ist, der alles so schrecklich macht, weil ich in dem Buch natürlich eine Situation beschreibe, wo eine Frau 20 Jahre lang ins Maul kriegt, nur am Schluss umgebracht zu werden. So. Und die habt noch was mitgebracht, was wirklich schlimm ist. Und zwar, wenn ihr an Leiden gewöhnt seid.
Ja.
Heißt, ihr hattet einen unerreichbaren Vater, ihr hattet eine distanzierte Mutter oder ihr im allerschlimmsten Fall kommt ihr aus einem gewalttätigen Elternhaus oder Umfeld, dann seid ihr in Lebensgefahr. Denn Narzissten werden immer bis an die Grenze gehen. Und wenn ihr es gewohnt seid, dass man euch so behandelt, dann werdet ihr nicht gehen, wenn diese Grenze verletzt wird.
Warum? Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das habe ich sogar damals einem Narzisst versucht zu erklären, dass sich ja dieses gewaltvolle, leidvolle Umfeld sehr nach Zuhause anfühlt, wenn man so aufgewachsen ist. Es fühlt sich auf eine kranke Art und Weise sicher an, mit diesen Emotionen und diesen Dynamiken umzugehen. Viel sicherer als ein Umfeld mit jemandem, der nicht so eine Störung aufweist. Denn ich muss zugeben, dass mich das sogar verunsichert, wenn ich meinen Mann date, der nicht diese Züge aufweist, die mir so vertraut vorkommen. Wohl wissend, dass sie mir schaden.
Ja, das ist dieses gewohnte Leid, ne? Und warum haben wir uns so viele Jahre in Kreisen bewegt, wo alle so sind wie wir? Ja. Weil es zu Hause war.
Ganz genau. Fühlt sich nach zu Hause an, auch wenn das Zuhause kein schönes war vielleicht.
Null.
Das Einzige, was ihr da tun könnt, das ist aber auch, also gerade wenn ihr das so aufgewachsen seid und ich habe das in den Anti-Gewalt-Trainings zum Beispiel auch mit meinen gewalttätigen Jungs, wo man ja immer sagt, die sind ja jetzt schon Täter mit 14, 13, 12, 15, ist mir das super schnell aufgefallen. Die haben keine Ahnung, wo ihre eigenen Grenzen sind. Mhm. Der eine schaut sie blöd an, kriegt sie ins Maul, der nächste darf Hurensohn sagen, der nächste darf aber nur irgendwie, der nächste ist schwul, macht sie so wütend, dass sie ihn schlagen müssen. Also die haben gar keine Grenzen, wo sie sagen, hier wurde eine Grenze überschritten. Wir haben da mal ein Spiel gemacht, der eine steht am einen Ende des Raums, der andere am anderen Ende des Raums und dann habe ich gesagt, du sagst jetzt Stopp, wenn es dir zu nah ist. Und dann gehe ich so auf die Leute zu, Schlender und so, ne? Ey, die lassen mich bis an sich rankommen. Mhm. Jetzt beim nächsten schaust du die böse an und gehst schnell. Marschierst du auf ihn zu, der Staub kommt viel schneller. Und dann über das kannst du sagen, so, hey, wie, schau mal, du hast Grenzen. Guck, du konntest das gerade zeigen. Und dann merken die manchmal so, hä, aber wieso war das denn? Und so, und ich will jetzt auch mal laufen so. Und dann laufen die so und dann merken die, okay, es gibt Grenzen, die musst du nur finden. Du musst finden, wo ist meine Grenze, in welcher Situation. Mhm. Cat zum Beispiel, ganz klare Grenzen. So, die würde... Also die würde sich nicht, die ab einem gewissen Punkt, wenn die überschritten wird, würde die gehen auch, von niemandem würden die darüber gehen lassen, auch nicht von mir. Heißt für mich, als ich das gemerkt habe, ich werde niemals diese Grenzen antasten. So. Und das bringt uns jetzt zum wichtigsten Punkt. Ihr müsst, wenn ihr mit Narzissten zu tun habt, euren eigenen Wert kennen. Ihr müsst euch selbst lieben. Nur so könnt ihr euren Kern schützen. Denn der Narzisst kann es nicht. Mhm. Er kann es für sich selber nicht, er hat es nicht gelernt. Das ist wieder das Lustige. Es kommt ja daher, dass innen drin nichts ist. Mhm. Dass dieser Kern nicht gebildet wurde. Dass dieser Ich bin genug, weil ich bin. Ich existiere und damit bin ich cool. Das wird Narzissten nicht beigebracht. Bei mir war es, also ich kenne gar nicht, ein Mensch, der nichts macht, war nie was wert. So mhm. Bei uns.
Also mir ist Liebe für Leistung.
So. Und ich glaube, meine Mama hat das nicht mit Absicht gemacht, ganz sicher nicht. Meine Mama hat es von ihrer Mama bekommen, sie hat selber und dieses nicht fähig sein, meinem Kind das Gefühl zu geben, du bist einfach so, weil du bist, bist du. Das ist auch schwer. Eigentlich ist es nicht schwer wahrscheinlich, aber für uns ist es schwer.
Ja.
Ihr merkt also, es gibt Persönlichkeitsmerkmale, die sind wundervoll an sich, aber in einer Beziehung mit einem Narzissten todesernst gefährlich.
Ja, wirklich lebensgefährlich.
Lebensgefährlich. Und natürlich liegt die Verantwortung für Missbrauch, egal welcher Art, auch weiter und immer beim Täter. Das steht ganz außer Frage. Ne? Da brauche ich, bitte schreib mir so einen Scheiß nicht, weil das werde ich nie sagen. Aber gleichzeitig entsteht eine Beziehungsdynamik durch zwei Menschen. Und Kat zeigt mir meine Fehler immer wieder so auf, dass ich schaffe, an mir zu arbeiten und mich zu verbessern. Würde ich das nicht tun, würde sie gehen. Das ist nämlich der nächste Schritt. Ihr müsst eigene Punkte haben, wo ihr sagt, ey, wenn du das jetzt nicht aufhörst oder wenn das nicht geschwächt wird, dann gehe ich.
Perfekt, das wollte ich mich gerade fragen. Wie formuliert man diese Grenzen? Weil, ey, wie oft habe ich in meinem Leben Grenzen gesehen, auch gesagt bekommen und sie einfach ignoriert?
Mhm. Aber in deiner Beziehung schaffst du es ja auch. Also es gibt welche,
von denen du weißt. In der jetzigen Beziehung schaffe ich das.
Ja, aber du bist seit 100 Jahren zusammen. Also das ist, ne?
Länger.
Das ist jetzt das Ding ist, das Beispiel ist ja immer, also Kat und meine Liebesstory ist ja irgendwie sowieso weird, weil wenn ich jetzt einen Fall hätte, dass mir ein Mädchen schreibt, ey, da ist ein Typ, der ist vor einem halben Jahr oder einem Jahr aus dem Knast gekommen, der hat keinen Job, der will aber Autor werden, er ist schwerst traumatisiert, schreit nachts, ist saugefährlich, hat jeden Tag einen Ausraster, ach ja, ein Drogenproblem ist auch am Start.
Keine Impulskontrolle.
Keine. Und schläft mit vielen verschiedenen Frauen. Also wir müssen da wirklich aufpassen. Aber ich würde den gern irgendwie durchfüttern, bis der jetzt sein Buch fertig geschrieben hat. Halt, dann würde ich auch sagen, boah, ich kann dir keinen Rat geben. Ich sag dir nur, mach's nicht so. Aber also ich hätte der Kat geraten, mach's nicht. Sie hat aber eine ständige Verbesserung gesehen. So, und daran hat sie sich auch orientiert.
Top. Du hast gerade schon gesagt, die Grenze muss, habe ich es richtig verstanden, die Grenze muss so knallhart formuliert sein, dass man sagt, pass auf, machst du das nochmal, ist Feierabend.
Beispiel zum Beispiel der körperliche Übergriff. Zum Beispiel dieses, ich habe das hier bestimmt schon mal gesagt und schäme mich auch nicht und das ist auch Dinge, das, ich werde sicher nicht gecancelt, weil ich irgendwann meine Frau kommt und sagt, der hat mir eine geballert. Ja, da gibt's ein paar.
Ja.
So, ich habe Frauen geschlagen früher. Und zwar jetzt nicht in dem, oh, ich misshandle jetzt meine Frau zu Hause, sondern für mich war, das war irgendwie mein Gedanke von Gleichberechtigung. Alter, die kam, das war für mich gar keine Frage, dass wenn eine Frau mir irgendwie krumm kommt, an demselben Punkt, wo ich einen Mann schlage, hätte ich eine Frau eingeschaltet. Mhm. Das war für mich überhaupt, ich bin so, das war halt auch die Welt, aus der ich sozialisiert wurde, bereue ich heute zutiefst, heute schlage ich aber auch keinen Mann. Ich schlage weder eine Frau, noch einen Mann.
Perfekt. Wir cutten das, ich schäme mich dafür nicht raus.
Nö, brauchst du nicht.
Weil du hast gerade gesagt, du bereust das.
Ich bereue überhaupt jede einzelne Form der Gewalt. Ich bereue, dass Gewalt für mich eine Lösung war. Ich habe zum Beispiel nie, ich hätte jetzt niemanden, aber auch kein Mann oder eine Frau, überhaupt nicht. Ich hätte noch nie jemanden geschlagen, einfach nur so, weil ich mich dann besser fühle. Sondern es war halt, weiß ich nicht, das letzte Mal, dass ich einer Frau eine Stelle gegeben habe, war, sie ist besoffen, kommt mir immer wieder zu nah, kommt mir immer wieder ins Gesicht, sagt, was willst du jetzt machen, was willst du jetzt machen? Ich so, ich schwör's dir, ich gehe einfach weg. Sie so, du Hurensohn, was denn, ne? Was bist du? Bist ein kleiner Hurensohn, du jämmerlicher kleiner Hurensohn und schubst mich. Und in dem Moment, wo sie mir so an den Hals langt, habe ich eine geknallt. Ich habe ja eh kein Schuldbewusstsein, das ist nicht in meiner Persönlichkeitsstruktur. Heute, das wäre niemals passiert. Mhm. Nach dem halbmalsten Hurensohn drehe ich mich um und bin weg.
Ja. Mhm.
Und ich laufe so lange, bis die keinen Bock mehr hat, mir hinterher zu laufen.
Das Lustige ist, du sagst diese Situation, ich so, na klar, also dann darfst du.
Nee, darfst du dann nicht. Ja, es gibt keinen Darf.
Aber
es gibt keinen Darf.
Mein Kopf war so, ja, okay.
Weil die ist trotzdem, die war stark, muss man auch sagen. Die hätte viele Männer besiegen können im Kampf, aber mich nicht. Und trotzdem 25 Kilo weniger gehabt als ich.
Mhm.
Und darum geht es aber gar nicht. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist...
Das darf nicht eskalieren.
Die Grenze, wenn du so einen Typen hast, der andere Leute draußen schlägt und ne, er wird gegen dich Gewalt anwenden.
100%.
So, wenn du jetzt echt dieses Experiment wagen willst und du traust es dir zu und du siehst die Liebe und du glaubst, du hast eine Chance, dann ist das die Grenze. Die Grenze ist, ey, du schmeißt weder einen Teller nach mir, noch schlägst du hier eine Tür kaputt, noch schiebst du... Wenn du das machst, ist die Grenze erreicht. Und dann kannst du für dich selber entscheiden, so, okay, der hat jetzt die Tür geboxt und der hat danach, du hast gesehen, oh fuck, ich wollte diese scheiß Tür nicht schlagen. Das muss dann schnell gehen. Und dann so, ne, dass du sagst, weil das war eigentlich, das wolltest du gerade mit mir machen.
Mhm.
Du hättest jetzt eigentlich am liebsten mich geschlagen. Und wenn du da sagst, das darf jetzt nie wieder passieren, nachdem er einmal eine Tür geschlagen hat, kann man sagen, das ist noch nicht die Grenze überschritten. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, 100%. Also mir leuchtet es ein.
Weil du kennst es ja, du kennst diese Scheiße ja. Weil diese Leute werden gewaltig gegen euch. Und da, die Kat würde niemals, wenn ich die Kat auch nur einmal eine Schelle gebe, die ist, also das wäre,
ja,
kriege ich nie wieder angefangen.
Ja, vielleicht ist es was ganz Normales, aber wir mussten auf jeden Fall drüber reden. So, und anscheinend ist es nicht was ganz Normales, weil wir reden ja auch gerade darüber. Mhm. Wir haben bei uns gesagt, hey, wenn irgendjemand den anderen einmal schlägt, erstens darf der andere zurückschlagen, zweitens ist die Nummer durch.
So, fertig.
Einmal zurückschlagen und dann machen
aber
wir Schluss.
Das ist doch gut, das ist doch klar gesagt, auch, weil du bist ja auch ein Assi. Natürlich ist es gut, das zu sagen. Bei manchen Leuten, die reden da vielleicht nie drüber und das wird auch nie passieren oder so, aber das sind Grenzen. Was jetzt Kat auch noch macht, ist, sie zeigt mir immer wieder diese Fehler auf. Indem sie eben zum Beispiel nicht darauf reagiert, auf mein Lovebombing zum Beispiel. Ey, ich bin ja eine Katastrophe, wenn es darum geht. Ich habe heute schon wieder drei Frauen meine Liebe gestanden, so irgendwie so gefühlt. Und wenn eine Frau darauf reagiert, dann kommt unweigerlich die zweite Phase.
Mhm.
Und es ist wieder die Abwertung. Weil du kannst nämlich, was beim Lovebombing passiert, diese Höhe, auf die du jemanden hebst, oder dieses Podest, mhm, das kann der gar nicht halten.
Wie auch?
Wie soll das gehen? Wir leben zusammen. Du machst Fehler, du bist Ding. Und warum macht der Narzisst das? Die Leute denken in diesen Foren immer, der Narzisst macht es, weil er will die Nähe herstellen, um dich später manipulieren zu können.
Mhm.
Die Wahrheit ist, der Narzisst muss dich heben, um mit dir rumhängen zu können, weil ich bin hier oben.
Genau, der Narzisst ist ja auf dem Podest. So. Er will dich ja hochholen, also, auf seine Stufe, weil,
was
für den kurzen
Moment.
Mit
dir rum?
Ja.
Und dann stehst du mit mir da oben und jetzt machst du, was der Narzisst braucht, reflektierst. Du spiegelst ihn. Und wenn du jetzt anfängst, Fehler zu machen, was alle Menschen machen,
auch der Narzisst,
dann sieht aber der Narzisst in seinem Spiegelbild einen Fehler. Und
ja,
darauf reagiert er mit Unfairheit, mit Aggression, mit Demütigung. Und was aber die Kat macht, du, ich will nicht auf dein scheiß Podest, Alter.
Genau, ich bin keine Verlängerung.
Ich bin toll, ich weiß, ist schon gut.
Führt
dazu, dass ich seit 11 Jahren Lovebomb. Weißt du, ich meine, weil ich halt nicht
sie
aus...
Sie hat dich abhängig gemacht.
Ich kann es nicht. Das Erste, was ich sage, ist, du bist wunderschön, wenn ich sie sehe, und sie reagiert nicht drauf so. Und das machen wir seit 10 Jahren. Also es funktioniert. Das ist wirklich, es ist entscheidend, dass ihr versteht, einem Narzisst zu denken. Und das ist, es sind ja wunderschöne Menschen oft, zu sagen, oh, das wäre so schön, wenn der doch nur... Punkt, 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 Punkt. Oder ist, wir könnten es so einfach haben, wenn sie doch nur Punkt, Punkt, Punkt. Dann seid ihr am Arsch.
Yes.
Auch wenn ihr euch daran erinnert, oh, die ersten 4 Wochen waren so toll. Wenn es wieder so wird, ihr seid am Arsch. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren.
Ja, das ist eine Illusion. Diese ersten 4 Wochen, 6 Wochen des Lovebombings sind einfach nur eine Illusion.
Das ist die Hebephase.
Das ist der Traum. Und ich bin so unendlich froh, dass ich Kat gefunden habe. Weil es ist jemand, der mich nicht machen lässt, wie es dieser... Und es klingt so blöd, wenn ich das sage, weil ich will mich nicht von mir selber distanzieren. Aber dieser Dämon. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Weil... Das Beispiel, mit dem du schuld hast, der es gefressen hat, ist ein perfektes Beispiel. Ich würde meine Hand abhacken, um ihr dieses Gefühl zu nehmen, dass sie schuldig wäre am Tod von meinem Hund. Und trotzdem sage ich sowas, was das ja einleitet. Also, ich, mal abgesehen davon, dass sie sich ja selber, wenn es so wäre, würde sie sich ja selber zerfleischen. Also, ich liebe sie und ich weiß, dass sie mich verlassen würde, wenn ich sie zum Beispiel kontinuierlich abwerte. Das schafft es auch, dass ich es nicht hinkriege. Ich will es auch nicht. Es ist nur dieses Muster. Ne? Und jetzt muss man sagen, trotz all der Arbeit, die ich investiert habe, 20 Jahre Therapie, Selbstentwicklung, irgendwie Reflexion, irgendwie Knast, das hat nur dazu geführt, dass ich ein halbwegs passabler Dude wurde. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist wichtig. Persönlichkeitsstörung kriegt ihr nicht weg.
Und es ist ja leider auch so, dass nicht alle diesen Aufwand betreiben. Also weder die Seite der Partnerin des Partners noch die Seite des Täters, in Anführungszeichen, des Narzissten. Nicht alle investieren diese Energie und auch dieses Interesse, immer wieder weiterzukommen und die Regeln auszuloten und die Beziehung lebbar zu machen.
Ich glaube, wenn ich nicht 10 Jahre im Knast gesessen hätte, von 21 bis 31, hätte ich heute schon 2 Kinder, hätte eine Ex-Frau, die eine absolut fürchterliche Missbrauchsgeschichte mit mir erzählen könnte, hätte einen Schaden angerichtet zwischen 20 und 30, den ich heute nicht mehr gut machen könnte.
Ja, Traumata erzeugt.
Und dieses, dass ich in der Zeit nicht da war, ne, dass ich da so rausgenommen wurde aus diesem Spiel und auch so eine heftige Konsequenz ja gespürt habe für mein Verhalten. Weil wenn du jetzt ein normaler harter Narzisst bist, der nur im Privatleben Schaden anrichtet, Digga, du hast ja das nicht. Ich hatte ja 10 Jahre Knast. Aber die haben das ja nicht. Der nächsten Frau erzählst du wieder, die war verrückt einfach.
Genau, genau. Und das zieht sich dann einfach durchs ganze Leben durch mit Beziehungen, die immer nach dem gleichen Muster ablaufen.
Ja, ja, und das ist immer
die, und immer wieder,
immer ist die Frau schuld.
Und oder
immer,
der Mann. Also,
ja, genau.
Und immer die gleichen Wunden hinterlassen.
Narzissten. Oh nein, die Frauen sind alle da. Glaub mir, die sind 50-50.
Okay. Also, immer 50-50. Ist der Ex-Partner schuld. Immer war irgendwas, immer... Ja, das ist crazy. Alter, mir geht gerade echt ein Licht auf bei manchen.
Interessant, weil es, dass du es gesagt hast, wir müssen eigentlich irgendwann tatsächlich nochmal eine Folge machen über zum Beispiel weiblichen Narzissmus, weil das, man spricht auch von Covered Narcissism, der ist nicht so leicht zu erkennen, weil er nicht so on the nose ist wie bei den Männern. Mhm. Aber das ist zum Beispiel der, bei Frauen äußert sich ganz, ganz oft in diesem, du hast ein Gespräch mit der, du lernst sie kennen, du denkst, scheiße, Mann, ist die Welt unfair zu dieser Frau, Alter. Dabei ist sie so ein toller Mensch. Wir verstehen uns so gut, wir sind auf Augenhöhe. Wieso ist denn die? Warum sind denn alle so zu der? Das gibt's doch nicht. Und dann kriegst du mit, wie in ihrem Leben irgendwas richtig krass Unfaires passiert und so. Und ehe du dich versiehst als Empath, übernimmst du diese Funktion, sie zu beschützen, sie zu denken. Und am Ende bist aber du der, der für die Fehler verantwortlich gemacht wird.
Also, gut.
Also, die Frauen haben eine andere Technik.
Ich habe ein Problem.
Aber die sind schon da.
Ich liebe dich.
Zum Ende jetzt noch, bei Persönlichkeitsstörungen bzw. Therapie geht es nicht um Heilung. Es geht um eine Verbesserung der Lebensumstände. Denn Narzissten zum Beispiel sind nicht glücklich. Wie denn auch? Jemand wie ich braucht 24/7 Bestätigung von außen. Ich kann mir das selber nicht geben. Ich kann nicht sagen, ich bin in Ordnung. Das kriegen die allerwenigsten geleistet. So, egal wie viel Social Media du hast, also glücklich werden kannst du nur, wenn du dich selber liebst. Punkt. Es geht nicht anders. Ehrlich, zufrieden sein mit dir selber.
Das ist schon so, ja.
Und wenn jetzt Narzissten an sich arbeiten und in Therapie gehen und versuchen zu verstehen diese ganzen Handlungsmuster, dann verbessern die nicht nur ihre eigene Lebensqualität, sondern vor allem die der Menschen um sie herum.
Auf jeden Fall. Vor allem die.
Boah.
Das ist so. Also ich habe.
Ey, aber wenn, wir haben über den Kern gesprochen. Der Kern ist ein zutiefst verletzter Mensch. Also ein hart traumatisierter Mensch. Ich bin eigentlich ein Freund davon, dass man Traumata verarbeiten kann. Also nicht heilen, aber lernen kann, mit ihnen zu leben. Das würde ja die Situation nur verbessern. Vielleicht nenne ich Optimist, aber ich glaube schon, dass man auch erlernen kann, sich zu lieben.
Das Problem ist, es ist nicht nur Liebe, sondern es ist eine Bedürfnisorientierung, die Kontrolle voraussetzt. Heißt, damit ich mich sicher geliebt und glücklich fühlen kann, muss ich Kontrolle haben. Sobald Situationen unkontrollierbar werden, wird es für mich immer schwieriger. Je unkontrollierbar die Situation, je schwieriger ist es für mich, ein netter Mensch zu sein.
Genau, wenn diese Ohnmacht einmal eintritt. Ne,
und ich werde böse. Yeah. Wenn je ohnmächtiger ich mich fühle, desto gefährlicher werde ich. Und das ist nämlich das Problem, auch wenn Leute dann immer so sagen, so ja, hör doch auf dein Innerstes. Mein Innerstes will dich ficken, Mann.
Mhm.
So, ich darf nicht auf mein Innerstes hören. Mein Innerstes zutiefst, ist so krank, dass ich darauf nicht hören darf.
Yeah.
Klar kann das vielleicht heilen, aber es... der Experte, der hoffentlich kommt, hat es so geil beschrieben. Also schau mal, in der Mitte ist ein Kreis, den kannst du bestimmen. Den solltest du am besten lieben, dann wäre das Ideal. Aber solange du dich noch lieben kannst, versuchst du den halt zu kontrollieren. Den innersten Kreis kannst du kontrollieren. Heißt, was esse ich, wie, ne? So diese, mit wem hänge ich rum und so weiter.
Mache ich morgens Sport?
Sport, Kontrolle. Jetzt kommt außenrum ein Kreis. Das sind die Menschen in deinem Umfeld zum Beispiel. Auf die hast du ein bisschen Einfluss. Ne? Kannst du ein bisschen so, hey, will ich mit dir rumhängen oder ist deine Laune gut? Kannst du auch versuchen, deine Laune zu verbessern und so weiter. Und wo wohne ich? Wie sieht meine Wohnung aus und so weiter? Da außen raus ist der größte Kreis, das ist der Rest der Welt, dass du alles nicht kontrollieren kannst. Was losgeht mit dem verfickten Wetter? Narzissten sind so picky, wenn es ums Wetter geht. Also das geht los mit dem verfickten Wetter und hört auf mit Krieg, Regierung, whatever. Was jetzt aber das Problem ist, was jemand mit meiner Struktur macht, er versucht, diesen zweiten Kreis größer werden zu lassen. Also mehr Macht, mehr Geld, höheren Status. Weil das alles führt dazu, dass du mehr, vermeintlich mehr kontrollieren kannst.
Vermeintlich auch mehr Fülle empfindest.
Und dich sicherer fühlst.
Ja.
Und das ist zum Scheitern verurteilt. Deswegen hast du ja diese Typen, die irgendwie... Jeff Bezos, Mann, kriegt seinen Scheißhals nicht voll. Hm. Wird niemand. Elon Musk hat alles, was du wolltest, muss in die Politik gehen, muss irgendwie 600.000 Leute kündigen, muss. Weil du willst immer mehr Kontrolle, aber das wird nie reichen, weil innen drin dieser Kern muss lernen, dass das in Ordnung ist, dass du nur den kontrollieren kannst.
Okay, kommt der Psychonaut in mir durch, der sagt, Alter, wenn du denkst, dass du Kontrolle haben könntest, dann hast du das Leben ja gar nicht verstanden.
Hast du nicht verstanden, wirst unglücklich sein, wird zum Scheitern verurteilt sein. Aber du kannst auf dem Weg einen scheiß dritten Weltkrieg anzetteln.
Oh ja.
Weißt du, wie ich meine? Nur ein Typ mit seinem verfickten kleinen Ego, weil kein Ego da ist, hat ein gefährliches Ego, zündet unsere ganze Welt an. Also diese Leute sind...
mehr kleine Typen.
Ja, aber Trump ist schon...
Basically,
schon,
alle Kriege sind im Ursprung dort begründet.
Jemand, der sich selber liebt, führt keinen Krieg.
So. Nein, natürlich nicht. Jemand, der Menschen liebt, würde niemals, also würdest du deine Kinder in den Krieg schicken?
Oder deine Frau schlagen, wenn du selber dich gerne hast? Nein. Ja. Mein Therapeut sagt, und es war noch was Gutes, sagst du dieses, ey, spricht schon für dich, dass du dir so eine Frau suchst? Zu dir Kontra gibt jemand, der suchst dir deine besten Eigenschaften hervorholt und nicht deine schlechtesten.
Hm.
Nein, wenn du jemanden suchst, der dein Schlechtestes holt, dann machst du schon was verkehrt.
Auf jeden Fall.
Und mir ist jetzt auf jeden Fall wieder klar geworden, dass eine Diagnose ist kein Urteil, sondern ein Arbeitsauftrag. Und ich kann jedem nur empfehlen, lernt euch selbst kennen und versucht dann mit dem zu arbeiten, was ihr habt und vielleicht die beste Version zu werden, die ihr halt könnt. Das ist so ein mini kleiner Ausschnitt von dem, was mein Leben beschäftigt. So, diese Brille war mir nicht klar. Ich hätte niemals gesagt, dass ich ein toxischer Dude bin.
Ich schwör's dir.
Und auch zum Beispiel, dass ich Leute klein mache, wäre mir im Leben nicht in den Sinn gekommen. Wisst ihr noch, als wir in Köln auf dieser Veranstaltung waren, dem Promi-Wrestling.
Ja.
Ich, während wir uns an der Schlange vorbeigedrängelt haben, habe ich gesagt, das trifft überhaupt nicht auf mich. Das passt gar nicht. Nein, weil die Frage war, denkst du, du hast eine besondere Behandlung verdient?
Ja.
Denkt das nicht jeder und so, während die alle in der Schlange stehen und ich so dran vorbeilaufe und halt mir denke, da komme ich schon, das passt schon. Das war mir nicht bewusst. Oder auch mein Kleinmachen, weil ich bin ja keiner, der sagt, ey, du kannst das nicht, du bist behindert, du bist zu dumm. Aber ich bin jemand, der versteckt es hinter Sarkasmus. Der versteckt es hinter so kleinen Hints. So
kleine Seitenhiebe.
Ich lächle dabei, während ich aber eigentlich das Tiefste angreife. Weißt schon?
Ja. Mhm. Aber es tut auch mal gut, jemanden richtig zur Sau zu machen. Also das ohne Scheiß.
Vor allem, wenn das verdient hat.
Es gibt so Situationen, da tut es auch wirklich mal gut. Besonders Leute, die so also Kaltakquise am Telefon. Also ich weiß, das ist ein Scheißjob, aber wenn du bei mir anrufst und fünfmal nichts sagst und ich beim sechsten Mal sage, Alter, wenn du jetzt nicht mit mir redest, Junge, dann raste ich aus. Ich rede doch. Ich liebe das.
Büro von Rainer Kalmund. Machen wir Schluss.
Okay. Ey, danke für den Einblick, Max. Boah, ich hab heute echt viel zu überdenken mitgenommen. Hab ein paar Mal gedacht, huiuiui. Aber es war schön.
Es war super schön und du hast auch eigentlich gerade einen sehr schönen Schlusssatz gesagt, Max. Und zwar, lernt euch selbst kennen. Also nicht nur für euch, sondern auch aus Liebe zu den Leuten um euch herum.
Ich dachte, du sagst, eine Diagnose ist kein Urteil, sondern ein Arbeitsauftrag. Den fand ich richtig gut.
Danke sehr. Was mich natürlich auch interessiert, wenn ihr sagt, ey, ich bin selber Narzisstin oder ich lebe mit jemandem zusammen, auf den es zutrifft und wir sind glücklich. So, wir schlagen uns wacker. Dann gerne her, wie macht ihr es? Wie handhabt ihr es? Wann habt ihr es gemerkt? Ihr könnt natürlich auch teilen, wenn ihr negative Erfahrungen gemacht habt. Also uns interessiert einfach der Austausch. Ich habe allen gesagt, hey, dieses Thema ist groß. Ich hoffe, es hat euch was gegeben. Und wenn, dann feedbackt uns.
Und wenn du jetzt gerade denkst, Alter, ach du Scheiße, ich lebe in so einer Beziehung. Oder ach du Scheiße, vielleicht, also so wie Roman habe ich jetzt auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob ich ein Narzisst bin. Unter der Episode in den Shownotes findet ihr Hilfelinks, wenn ihr das Bedürfnis habt, euch Hilfe zu suchen.
Was denkt ihr jetzt, was ihr hier gehört habt? Ist Max krank? Ist Narzissmus krank? Ist das krank? Seid ihr vielleicht selber krank? Schreibt uns gern an geota@swr3.de.
Und damit
tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und passend zum Thema, hier noch eine Podcast-Empfehlung. Raus aus der Depression. Findet ihr in der ARD-Audiothek, denn über Depressionen reden hilft, die Krankheit besser zu verstehen. Mit betroffenen Angehörigen und vor allem mit Experten. Und darum geht's in dem Podcast. Jede Folge behandelt einen anderen Aspekt der Erkrankung. Der Entertainer Harald Schmidt ist seit über 10 Jahren Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und er fragt Betroffene, wie es ihnen geht, wie sie gelernt haben, mit einer Depression zu leben, beispielsweise auch mit dem Lebenspartner. Mehr über Ursachen, Auslöser, Behandlungen findet ihr im Podcast Raus aus der Depression in der ARD Audiothek.